ARD. MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Die Polarstern zählt zu den leistungsfähigsten Forschungsschiffen der Welt. Sie bricht das Eis und kommt also dorthin, wo andere Schiffe kapitulieren müssen. Nun ist die Polarstern zu ihrer neuen Expedition in die Antarktis aufgebrochen. Die Forscher interessieren sich für das schmelzende Meereis und die Frage, wie sich das auf das Ökosystem auswirkt. Die Daten dieser Forschungsreise interessieren auch das Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau. Die Behörde ist nämlich für eine riesige Pinguin-Brutkolonie in der Antarktis verantwortlich und hat jetzt das alleinige Management übernommen, nachdem mit den USA der bisherige Partner abhanden gekommen ist. Darüber reden wir mit Fritz Hertel. Er ist Antarktis-Forscher und Ornithologe am Umweltbundesamt. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Wie kommt das Umweltbundesamt überhaupt an eine Pinguin-Kolonie in der Antarktis?
Ja, der Hintergrund ist im Prinzip ein völkerrechtlicher. Denn Deutschland hat schon vor über 25 Jahren das Umweltschutzprotokoll zum Antarktis-Vertrag ratifiziert. Der Vertrag bildet praktisch die Nachfolgeregelung vom eigentlichen Antarktis-Vertrag, der aus den 60er Jahren stammt. Im Prinzip steht die ganze Antarktis quasi unter Schutz. Wissenschaftliche Aktivitäten sind gewollt und deswegen sind auch wir vor ungefähr 5 Jahren erstmalig aktiv geworden in dem Bereich und haben zunächst potenzielle Schutzgebietskandidaten identifiziert, also gesucht und gefunden, dann bewertet, schließlich einem Ranking unterzogen. Und ganz oben auf dem Ranking standen dann die Danger Islands.
Die Danger Islands, darüber reden wir auch gleich noch mal ein bisschen über diese Inselgruppe. Was aber verändert sich denn jetzt an den vertraglichen Verpflichtungen für Deutschland, für das Umweltbundesamt, wenn sich die US-Regierung zurückzieht?
Ja, formal ist es immer so, dass die Vorschlagsländer eines Schutzgebietes bei dessen erfolgreicher Ausweisung auch die Verantwortung für dessen Management erben. In unserem Fall waren es ja Deutschland und die USA. Und die USA haben lediglich signalisiert, dass sie hier keine aktive Rolle einnehmen wollen. Also von einem Rückzug oder gar Ausstieg der USA aus dem Antarktisschutz kann also keine Rede sein. Es ist jetzt lediglich so, dass Deutschland alleine für das Management für dieses Schutzgebiet verantwortlich ist.
Und was heißt das denn in der Praxis, wenn sich jetzt Dessau-Roßlau um ein Schutzgebiet im ewigen Eis kümmern muss?
Ja, was bedeutet jetzt Management im Falle einer Pinguinkolonie? Hätten wir jetzt statt einer Pinguinkolonie einen Vulkan, der geschützt werden soll, dann müssten wir beispielsweise nicht da regelmäßig hinfahren und schauen, wie es dem Vulkan geht, denn er wird sich nicht so viel ändern. Im Falle unserer Pinguine ist es aber tatsächlich so, wir müssen uns um das Schutzgut kümmern. Und deswegen müssen wir da regelmäßig hinfahren, Pinguine zählen, um zu sehen, wie geht's denen? Nehmen die zu oder nehmen die ab?
Es geht um Millionen Pinguine.
Ja, es geht tatsächlich um Millionen Pinguine. Unsere Untersuchungen, unsere drohnenbasierten Zählungen sind tatsächlich noch nicht final ausgezählt. Aber es wird in der Größenordnung ca. 1 Million Brutpaare, da werden wir landen. Was bedeutet mindestens 2,5 Millionen Individuen vor Ort. Und da sind die Jungvögel noch gar nicht mitgezählt.
Sie arbeiten da, glaube ich, mit Thüringer Spezialisten zusammen, mit modernster Drohnentechnik und haben das Gebiet vermessen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so ist es. Wir arbeiten hier mit sehr erfahrenen Polarforschern des Thüringer Instituts für Nachhaltigkeit und Klimaforschung aus Jena zusammen. Und das machen wir tatsächlich mit Hilfe von Langstreckendrohnen, mit denen wir die Inseln befliegen. Wir haben natürlich geprüft, ob wir zum Beispiel anhand von hochaufgelösten Satellitenbildern auch diese Informationen bekommen, die wir haben möchten. Also sprich, ob wir damit die Größe der Pinguinkolonien identifizieren können. Das funktioniert aber leider nicht.
Was hindert die Technik daran?
Diese Pinguine, die brüten auf Fels. Und der Kontrast zwischen den Pinguinen selbst, dem Guano und dem Fels ist einfach zu klein. Das funktioniert nicht gut. Beim Kaiserpinguin hingegen funktioniert das besser, denn der brütet auf Eis.
Um die geht es hier aber gar nicht, sondern um die Adelie-Pinguine. Was ist über diese Gattung bekannt und wie kann ich mir dieses Brutgebiet da an der Antarktis vorstellen?
Ja, bei den Adelie-Pinguinen handelt es sich um, neben dem Kaiserpinguin, um die einzige Pinguinart, die ausschließlich in der Antarktis vorkommt. Die sind also an die extremsten antarktischen Bedingungen angepasst, kommen sehr weit im Süden auch vor. Zudem sind sie stark abhängig vom Krill, also von der Verfügbarkeit von Krill, vor allem zur Brutzeit. Und das wiederum macht sie zu einem guten Indikator für den Zustand des marinen Ökosystems in der Antarktis.
Kann man sagen, wenn es den Pinguinen gut geht, dann geht es auch dem Klima oder der Antarktis gut?
Man kann zumindest sagen, wenn man sie mittel- und langfristig beobachtet und die Bestände nicht abnehmen, also gesunde Zahlen produzieren, dann kann man sagen, dass es ihnen nicht schlecht geht. Und ich hoffe, dass wir in knapp 2 Jahren wieder zu den Danger Islands fahren können, um unser Monitoring fortzusetzen.
Das ist das Interview der Woche hier bei MDR Aktuell mit Fritz Hertel. Er ist Antarktisforscher und Ornithologe am Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau. Diese Danger Islands, das ist so eine kleine Inselgruppe, gut 1000 Kilometer südlich von Feuerland. Wie kann es denn sein, dass die Pinguine dort offenbar bislang weitgehend unter dem Radar der Wissenschaft gelaufen sind?
Ja, also bis vor kurzem konnte man es tatsächlich so sagen, denn es ist erst seit wenigen Jahren bekannt, dass dort überhaupt so eine große Pinguinkolonie ist. Und seit circa 3-4 Jahren wissen wir, dass diese lokale Population, so muss man eigentlich sagen, es sind ja mehrere einzelne Kolonien, tatsächlich solche gigantischen Dimensionen hat.
Wie kann das der Wissenschaft entgehen?
Ja, das ist in der Antarktis nichts Ungewöhnliches, denn die Antarktis ist so groß, es gibt dort ja keine indigene Bevölkerung, es gibt lediglich Forschende, die sich dort aufhalten, hauptsächlich im Sommer, im antarktischen Sommer. Wir haben gerade mal 80 Forschungsstationen in einem Gebiet, das 1,5-mal so groß ist wie Europa. Und deswegen gibt es dort in der Antarktis sehr, sehr viele Gebiete, die noch niemand betreten hat, von denen keiner was weiß.
Sie selbst sind schon mehrfach in der Antarktis gewesen, sind Forschungsreisender, ich glaube 17 Mal inzwischen. Wie muss ich mir so eine Reise vorstellen in ewige Eis?
Das ist immer ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man hin möchte in der Antarktis und welche Mission man hat. Aber viele Forschende kommen per Schiff in die Antarktis, die Touristen im Übrigen auch. Das kann man sich dann so vorstellen, die meisten Schiffe starten von Feuerland aus, von Ushuaia. Und dann geht es über die Drake-Passage in Richtung Antarktische Halbinsel. Und je nach Fragestellung und Ausrüstung ist man dann mehr oder minder gut und schwer bepackt. Die warmen Sachen dürfen vor allem auch nicht fehlen und vor allem nicht die wasserfesten Sachen. Also wir waren ja in einem kleinen Segelboot unterwegs und da wird man zwangsläufig irgendwann nass. Aber vor Ort im antarktischen Sommer kommt man überall in Kontakt mit Wasser, nicht nur Seewasser, sondern auch an Land. Am besten sind immer Gummistiefel.
Wenn Sie die Technik dabei haben und jetzt Sender an die Tiere anbringen, wenn Sie Proben nehmen, wenn Sie das Monitoring starten, welche Erkenntnisse erhofft sich dann die Wissenschaft genau?
Ja, also neben dem Brutbestandsmonitoring, was unser primäres Ziel ist, hoffen wir uns, die Hauptnahrungsgebiete der Pinguine zur Brutzeit zu finden. Denn wenn wir diese identifiziert haben, möchten wir gerne in das Schutzgebiet integrieren. Denn im Moment ist ja nur die Kolonie selber geschützt oder die Kolonien und nicht das Meeresgebiet drumherum. Und wenn wir aber wissen, wo sind die Hauptnahrungsgebiete der Pinguine, dann wollen wir die ins Schutzgebiet integrieren, um einfach den Schutz zu vervollständigen.
Was heißt der Schutz aus Ihrer Sicht? Sie haben die Touristen zum Beispiel angesprochen. Was würde denn das bedeuten, wenn Sie das Schutzgebiet erweiterten?
Das würde im besten Falle bedeuten, wenn wir es also hinbekommen, dass wir diese marinen Gebiete, diese Fressgebiete von den Pinguinen in das Schutzgebiet integrieren, dass dort nicht mehr gefischt werden darf und auch nicht nach Krill gefischt werden darf. Im Moment kann das jederzeit passieren, dass ein Krill-Trawler kommt, dort direkt, wo die Pinguine fischen, auch ebenfalls fischt und die Pinguine dann keine Nahrung für ihre Jungen finden. Das würde dann zum Einbruch der Bestände führen, im schlimmsten Fall. Im Grunde würde eine zeitliche Beschränkung schon mal ausreichen, indem man sich einfach die Zeit vornimmt mit einem gewissen Puffer, in der die Pinguine da sind, vor Ort sind, um ihre Jungen großzuziehen.
Welche Begegnungen haben Sie denn mit Pinguinen gehabt bei den vielen Forschungsreisen, die Sie schon angestellt haben?
Jegliche Art, würde ich fast sagen. Denn Pinguine findet man fast überall im Küstenbereich der Antarktis. Auch unterschiedliche Arten natürlich. Und die reagieren auch unterschiedlich auf die menschliche Präsenz. Das konnte man jetzt auch gut sehen bei unserer letzten Reise, dass die Adelie-Pinguine, wenn man um bestimmte Untersuchungen durchzuführen in Nestnähe, ihr Nest per Du auch nicht verlassen wollen. Pinguine sind grundsätzlich erstmal neugierig. Pinguine sind vor allem auch nicht an Landpredatoren angepasst. Das heißt, sie haben erstmal keine große natürliche Scheu vor dem Menschen. Wenn man natürlich zu nah hingeht, dann reagieren sie schon mit Flucht, zumindest einige Arten. Bei den Adelies war das allerdings auf den Danger Islands nicht der Fall. Allerdings interessieren wir uns am Umweltbundesamt auch für Schadstofffragen. Wir haben also deswegen auch diverse Proben genommen. Bei der Schadstoffkomponente ist es natürlich so, dass es da auch einen lokalen Bezug zu Mitteleuropa gibt. Also zum Beispiel suchen wir nach PFAS, nach diesen Ewigkeitschemikalien, die ja hier in Europa, auch in Deutschland freigesetzt werden und die wir dann in der Antarktis wiederfinden. Das sind also extrem persistente Substanzen, die sich auch nicht so leicht abbauen. Also wir finden zum Beispiel diese PFAS nicht nur in Medien wie dem Meerwasser oder auch dem Schnee in der Antarktis. Also sprich, wir haben hier einen Ferntransport sowohl übers Wasser als auch über die Atmosphäre. Wir finden die letztendlich dann auch in den Organismen und vermutlich auch in den Pinguinen.
Sagt Fritz Hertel, Antarktisforscher und Ornithologe am Umweltbundesamt Dessau-Roßlau. Danke für das Gespräch.
Ich danke auch.